Gute Entscheidung, dass du heute in diesem Gottesdienst sitzt. Du hast dich heute dazu entschieden, hierher zu kommen, dich anzuziehen, dich vielleicht schick zu machen, in diese Kirche zu kommen und diesen Gottesdienst zu besuchen. Und ich habe da mal online recherchiert und es gibt Studien darüber, wie viele Entscheidungen man dann so am Tag trifft. Und die Internetseite Karrierebibel fand ich ganz interessant. Die hat nämlich gesagt, dass man täglich 20.000 Entscheidungen trifft. 20.000, ich finde, das ist eine ganze Menge. Einige sind uns davon bewusst. Zum Beispiel entscheidet man sich morgens dazu, aufzustehen oder liegen zu bleiben. Man entscheidet sich dazu, in die Vorlesung zu gehen und zuzuhören. Oder vielleicht doch lieber Videos zu gucken und auf WhatsApp zu chatten. Und man entscheidet sich in der Mittagspause dafür, was man isst, mit wem man isst und wie lange man denn auch Pause macht, solange man die Entscheidungsfreiheit hat, sich selbst Pausen zu nehmen. Manche Entscheidungen treffen wir aber unbewusst. Das hängt ein bisschen mit der Psychologie zusammen. Da kann ich euch nicht so viel erzählen. Aber wer da mal Interesse hat, hier gibt es einige Psychologiestudenten, die euch bestimmt gern was darüber erzählen, wie wir denn vorsozialisiert sind und was das denn, wie das unsere Entscheidungen denn beeinflusst. Und weil ich finde, dass ihr heute noch nicht genug Entscheidungen getroffen habt, habe ich euch da mal was mitgebracht. Kätzchen oder Hund? Einfach mal melden. Wer mag denn Kätzchen? Und wer würde den Hund nehmen? Ja. Oh! Gut. Die nächste Folie. Kaffee oder Tee? Wer möchte Kaffee haben? So viele Kaffeetrinker hier. Wer nimmt lieber Tee? Ah ja. Und zuletzt, wenn ihr Urlaub machen wollt, fahrt ihr dann lieber in die Berge oder doch lieber ans Meer? Wer fährt denn gerne in die Berge zum Skifahren, Wandern? Schön, ne? Und wer fährt lieber ans Meer? Ja. Da bin ich bei euch. Ich fahre auch lieber ans Meer, wo es warm ist und mal anders als hier im kühlen Marburg. Entscheidungen sind tatsächlich was, was uns tagtäglich beschäftigt und was Menschen schon beschäftigt, seit es Menschen gibt. Und deshalb geht es auch sehr oft in der Bibel um Entscheidungen. Schon im Alten Testament mussten Menschen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel Propheten haben Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel hier, Mensch, jetzt fehlt mir der Name nicht ein, der im Wal, der Jona, danke, schlechter Theologiestudent. Genau, Jona hat sich entschieden, hey, ich höre erstmal nicht auf Gott. Am Ende muss er dann doch drauf hören. Und im Neuen Testament haben sich zum Beispiel Jünger dafür entschieden, mit Jesus zu gehen. Jesus hat sie aufgefordert und sie haben sich dazu entschieden, mit Jesus zu gehen. Und da Jesus sehr viel unterwegs war, hatten auch die Menschen viele Möglichkeiten, ihm Fragen zu stellen, wie man sich denn entscheiden soll. Und so hat zum Beispiel in Lukas 18, kann man das nachlesen, ein junger Mann, der oft als reicher Jüngling betitelt wird, Jesus eine Frage gestellt. Und ich möchte euch erstmal die Bibelstelle vorlesen. Ein angesehener Mann fragte Jesus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für einen Menschen, für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer: Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete: Was den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Das ist eine sehr lange und auch sehr umfangreiche Bibelstelle, die sehr viele Inhalte hat. Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Predigtreihe nur aus dieser Bibelstelle machen, weil so viele verschiedene Aspekte angesprochen werden. Aber heute soll es darum gehen, welche Entscheidungen dieser junge Mann getroffen hat und wie er sie denn getroffen hat. Und er wird vor die Entscheidung gestellt von Jesus, ob ihm die Nachfolge Jesu mehr wert ist als seine irdischen Reichtümer. Und dabei macht er einen ganz wichtigen ersten Schritt. Er hat Interesse von Jesus persönlich zu erfahren, was nötig ist, um ihm nachzufolgen. Er will die Fakten herausfinden. Er will die Fakten wissen und auf diesen Fakten seine Entscheidung gründen. Wenn wir zum Beispiel eine Wohnung kaufen oder mieten wollen, dann wollen wir auch vorher Fakten haben. Dann informiert man sich: Wo ist denn die Wohnung? Passt mir die Lage? Wenn ich in der Oberstadt wohne, dann bin ich sehr zentral, aber dann ist halt auch laut. Wenn ich außerhalb wohne, bin ich vielleicht an Busse oder Bahn oder aufs Auto angewiesen, aber kann dafür vielleicht besser und länger schlafen. Wir wollen auch Fakten darüber haben, ob die Wohnung denn sauber ist, ob es da Schimmelbefall gibt. Man will Informationen und Fakten darüber, wie denn die Nachbarn so sind. In eine unsympathische Gegend zieht man ja nicht so gern. Oder wo die Leute irgendwie komplett anders drauf sind als man selbst. Wenn man ein Auto hat, ist einem wichtig, dass in der Wohnung, in der Miete irgendwie eine Garage wahrscheinlich inbegriffen ist. Oder irgendwelche Parkmöglichkeiten in Form eines Parkscheins oder Anwohnerparkscheins. Da gibt's viele Fragen und Fakten, die geklärt werden wollen, bevor man seine Entscheidung für oder gegen eine Wohnung trifft. Und dazu holt man sich meistens erstmal Menschen heran, die einem erzählen, ja, wie ist es denn in dieser Wohnung? Man fragt erstmal den Vermieter wahrscheinlich. Wenn man in eine WG einzieht, fragt man seine Mitbewohner, wie es denn da ist. Man holt sich Feedback ein von vielen verschiedenen Leuten. Man stellt Fragen und erhält Antworten. Und oft sind diese Antworten ein sehr bunter Strauß aus verschiedenen Aussagen. Und man wird informiert und bekommt Erfahrungen mitgeteilt. Wichtig ist es dabei, dass man diese Fragen aber auch an die richtigen Personen stellt. Wenn ich jetzt hier in der Oberstadt eine Wohnung besichtige, dann werde ich wohl kaum jemanden aus dem Stadtwald fragen, wie es denn ist, in der Oberstadt zu wohnen. Weil der da eben keine Erfahrungen damit gemacht hat. Und genau das macht der junge Mann in dieser Bibelstelle richtig. Er fragt die richtige Person. Er fragt Jesus. Wen könnte er denn besser fragen als Jesus, um zu erfahren, was es nötig ist, um Jesus nachzufolgen? Und wie könnte er besser herausfinden, was nötig ist, um das ewige Leben zu erhalten, wenn doch Jesus gesagt hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, das ewige Leben? Und Jesus gibt ihm Antwort. Er gibt ihm sogar eine sehr ausführliche Antwort. Und dadurch gewinnt der junge Mann Einsicht und er bekommt neue Erkenntnis. Einsicht darüber, welche Bedingungen er denn schon erfüllt hat. Und er bekommt auch Erkenntnis darüber, was noch auf ihn zukommt. In Vers 20 steht, dass er alle Gebote halten soll. Er soll nicht die Ehe brechen, keinen Mord begehen, nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen und seinen Vater und seine Mutter ehren. Und seine Antwort darauf ist, dass er diese Gebote von seiner Jugend an gehalten hat. Und da bin ich sehr beeindruckt. Weil wer kann schon behaupten, dass er sein komplettes Leben nach den Geboten ausgerichtet hat und sich niemals was zu Schulden hat kommen lassen? Also ich kann es nicht von mir sagen. So ein Mord, ich glaube, das ist so das Extremste, was hier drin steht. Das ist hoffentlich was, was noch keiner von uns gemacht hat. Und stehlen ist auch eher was, was selten vorkommt. Aber es passiert halt. Eine falsche Aussage hat man auch schnell mal gemacht. So eine kleine Notlüge am Rande. Und gerade in der Pubertät ist es nicht so einfach, Vater und Mutter immer zu ehren. Ich glaube, da haben wir alle schon Erfahrungen damit gemacht. Aber der junge Mann aus dieser Bibelstelle hat all diese Gebote eingehalten und ich muss ihm echt meinen Respekt zollen, weil das ist wirklich eine große Leistung. Aber Jesus spricht weiter und er sagt, es reicht nicht aus. Er sagt, dass es wichtig ist, dass der junge Mann seinen Besitz aufgibt. Dass er nicht nur seinen Zehnten aufgibt, sondern alles. Und dieser reiche Jüngling, wie er in einigen Bibelübersetzungen genannt wird, heißt nicht umsonst reicher Jüngling. Der hatte viel Geld. Er war angesehen. Woher er sein Geld hatte, das wird jetzt hier in dieser Bibelstelle nicht erwähnt. Es kann sein, dass er vielleicht viel Geld geerbt hat. Oder er hat sich das Geld sehr, sehr schwer erarbeitet. Er hat vielleicht ein Start-up-Unternehmen gegründet. Oder hat, was weiß ich, den Weinberg seiner Eltern übernommen und hat das Geschäft voll hochgezogen, dass er im ganzen Land bekannt war und jeder seinen Wein kaufen wollte. Und dadurch hatte er auch einen hohen Lebensstandard. Und so ein hoher Lebensstandard ist schon angenehm. Der ist schon bequem. Da kann man sich halt einfach leisten, was man gerade haben will. Und man verkehrt auch mit sehr vielen Leuten, die da ähnliche Voraussetzungen haben und die dann auch zur High Society angehören. Viele Partys, mal so in der Limousine rumcruisen. Damals nicht, aber heute. Aber Jesus fordert von ihm, dass er alles aufgeben soll. Wirklich alles. Das ist schon eine große Forderung, finde ich. Aber was dabei wichtig ist, ist zu begreifen, dass es Jesus dabei nicht darum geht, wenn man seinen Besitz aufgibt, nichts mehr zu haben und sich nichts mehr leisten zu können, kein Essen mehr zu haben, sondern Jesus geht es darum, nichts mehr zu besitzen, dass wir höher schätzen könnten als ihn und dass höher geschätzt werden kann als das ewige Leben. In Vers 22 sagt Jesus, eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile deinen Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Das ist die Essenz aus diesem Vers. Komm und folge mir nach. Ohne dass dich irgendwas davon abhält. Ohne dass dich irgendein Besitz davon abhält, weil du die ganze Zeit nur daran denkst, wie du mehr bekommen kannst. Aber dazu haben wir ja letzte Woche schon eine Predigt gehört. Scheinbar entscheidet sich aber der reiche Jüngling gegen das, was Jesus von ihm fordert. In dem Bibeltext steht, dass er traurig guckt und von ihm wird auch nichts mehr, also es wird auch nicht mehr geschrieben, dass er irgendwas noch gesagt hätte. Es wirkt so, als wäre er mit gesenktem Kopf weggelaufen, weil er gedacht hat, oh je, ich kann das ewige Leben nicht haben. Und das lag wahrscheinlich daran, weil er Schritt 3 im Kopf gemacht hat. Schritt 3, beide Seiten zu kennen. Beide Seiten einer Entscheidung. Was ist, wenn ich mich dafür entscheide? Was ist, wenn ich mich dagegen entscheide? Sozusagen eine Pro- und Kontraliste. Um zu dem Beispiel mit der Wohnung zurückzukommen. Wenn ich mich für eine Wohnung entscheide, möchte ich ja wissen, was sind die Vorteile dieser Wohnung? Ist die Miete angemessen? Ist da vielleicht schon eine Einbauküche drin? Gibt es da eine Waschmaschine? Gibt es da vielleicht sogar einen Induktionsherd oder irgendwelche coolen Sachen, so ein Internetanschluss, dann Kabelfernsehen, was man nicht alles brauchen könnte. Ne? Sogar vielleicht mit einer 400.000er Leitung fürs Internet, dass man gut zocken kann. Oder welche Nachteile hat so eine Wohnung? Sind die Nachbarn laut? Machen die ständig Lärm, Partys? Ist in der Nähe eine Hauptstraße? Ist in der Nähe vielleicht ein Flughafen? Das ist jetzt was in Marburg wahrscheinlich nicht zutrifft, ne? Aber wenn man so eine Wohnung, wenn man sich entscheidet für oder gegen eine Wohnung, wägt man vorher ab, was spricht dafür und was spricht dagegen. Und so hat es auch der reiche Jüngling wahrscheinlich gemacht. Er hat nachgedacht, okay, was spricht denn für ein Leben mit Jesus? Dafür spricht, dass er ewiges Leben hat. Dafür spricht, dass er dann im ewigen Leben Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott haben kann. Ganz persönlich, da steht nichts mehr dazwischen. Dafür spricht, dass er ewige Fürsorge erhält. Er erhält Vergebung, einen Zufluchtsort, Ruhe, Gnade, Geborgenheit und diese Liste könnte man noch ewig weiterführen. Aber dann hat sich die Kontraseite in seinem Kopf eingeschaltet. Dann hat er sich gedacht, oh je, kein Geld mehr. Jetzt in diesem irdischen Leben habe ich kein Geld mehr. Ich muss ja alles hergeben. Er kann kein überschwängliches Leben dann mehr führen, weil er wahrscheinlich, wenn er Jesus nachfolgen würde, schon wahrscheinlich aus irgendwelchen Quellen Geld erhalten könnte, dass er überleben kann, weil Jesus würde dafür sorgen und Gott würde dafür sorgen, dass er leben kann. Aber er kann kein überschwängliches Leben mehr führen. Kein Kaviar hier, kein Champagner dort, keine Partys mehr. Nicht mehr der beste und der teuerste Wein und vielleicht auch die Penthouse-Wohnung weg. Kein Prada und kein Gucci mehr. Und scheinbar überwiegt für ihn die Kontraseite. Und ich muss sagen, wenn man sich so vorstellt, im irdischen Leben ist das auch schon angenehm. Also ich habe letztens eine BAföG-Erhöhung bekommen und ich habe mich mega darüber gefreut, weil ich mir jetzt nämlich endlich mal ein richtiges Bett kaufen konnte. Und das hat schon seine Vorzüge, dass man Geld hat und dass man sich ein bisschen was leisten kann. Man muss sich keine Sorgen machen, dass man genug Essen hat. Man kann sich kaufen, was und wann man es will, in den Urlaub fahren. Und ich habe mal in einer Predigt gehört, das war auch eine sehr steile Aussage, fand ich, für ein gutes irdisches Leben brauchen wir Gott eigentlich gar nicht. Man kann ein gutes Leben auf der Erde führen, ohne Jesus zu kennen. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, wer die hohen Wirtschaftsmagnaten sind, weiß man nicht, ob die jetzt wirklich alle Jesus nachfolgen. Trotzdem haben die viel, viel Geld. Und können sich alles leisten, was sie gerade haben wollen, können alle ihre körperlichen Bedürfnisse befriedigen und auch einige Sehnsüchte stillen. Aber Jesus bietet mehr als das. Jesus bietet, dass es nach dem Tod nicht endet und mit dem Tod nicht vorbei ist, sondern dass es danach weitergeht und danach erst richtig anfängt. Und das ist das, was Jesus diesem jungen Mann anbietet. Ewiges Leben. Und dieser junge Mann wusste scheinbar, dass er Jesus fragen muss. Und er wusste auch, dass er ewiges Leben haben kann. Aber er hat sich dagegen entschieden. Er erhält eine Antwort, aber entscheidet sich dagegen. Zumindest für diesen Moment. Ob er sich irgendwann später in seinem Leben nochmal umentschieden hat, das wissen wir nicht. Das wird leider in der Bibel nicht erwähnt. Ich würde es ihm wünschen, dass er sich irgendwann später noch anders entschieden hat. Aber das, was Jesus ihm gesagt hat, hat nicht dem entsprochen, was er sich als Antwort vorgestellt hat. Er hat sich vielleicht erhofft, dass es einfacher wäre. Und diese Entscheidung war wahrscheinlich auch keine einfache, weil die Entscheidung dafür, ewiges Leben zu haben oder nicht, ist schwer. Weil ewiges Leben ist ewig. Und wir haben dieses Leben, um uns zu entscheiden, dafür oder dagegen. Und in dieser Entscheidung, wie auch in jeder anderen Entscheidung, kann uns wie damals Jesus helfen. Auch heute noch. Auch heute noch können wir mit ihm sprechen. Wir können beten. Gott will bei Entscheidungen helfen. Wir sollen beten, hören und vertrauen. Das Gebet ist der erste Schritt. Im Gebet können wir Jesus sagen, hey, ich habe da eine Entscheidung. Hey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, soll ich nach Marburg zum Studieren oder soll ich vielleicht doch lieber nach Gießen? Soll ich... Schlechtes Beispiel. Soll ich in die Karibik in Urlaub fahren oder soll ich vielleicht doch lieber ans Mittelmeer? Wir können Gott fragen im Gebet. Das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so einfach wie für den jungen Mann damals, weil wir Jesus nicht so wirklich anfassen können, so physisch, und er nicht physisch vor uns steht. Aber er ist trotzdem da und deshalb können wir mit ihm reden. Und wenn wir ihm gesagt haben, welche Entscheidung uns denn so im Kopf rumgeht, wo wir nicht wissen, wo es hingehen soll, dann können wir zuhören. Still werden und zuhören. Das ist auch sowas, was man im Gebet vielleicht oft vergisst. Man redet und redet und redet und redet und hört nicht auf. Aber zuhören ist auch wichtig, weil nur wenn man still wird, kann man zuhören. Wenn ich mich mit einer Freundin treffe zum Kaffee trinken und ich wissen will, was sie zu sagen hat, dann werde ich ja auch still und dann höre ich ihr zu. Und so ist es auch mit Gott. Es ist eine ganz normale Unterhaltung. Und wenn es uns schwerfällt, hinzuhören, dann kann man auch immer wieder Bibel lesen, weil in der Bibel stehen so viele Ratschläge fürs Leben. Da könnte man jetzt Unmengen an Beispielen aufzählen. In den Sprüchen steht viel, in den Psalmen. Und vor allem auch im Neuen Testament, wo Jesus ganz persönlich sagt, so kannst du es machen und so kannst du es machen. Und das Neue Testament ist viel dünner als das Alte Testament. Und wenn wir dann zugehört haben, dann dürfen wir vertrauen und das Gehörte annehmen. Weil Gott spricht und er gibt uns einen Rat, den wir vielleicht nicht unbedingt toll finden. Aber wenn wir wirklich geprüft haben, dass das, was Gott da gesagt hat, dass das richtig ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, darauf zu hören und zu vertrauen. Wenn Gott etwas mitteilt, dann hat es einen Grund und es hat Hand und Fuß und es lohnt sich, darauf zu vertrauen. In 2. Petrus 1,19 steht, dass Gottes Zusagen aufgehen, wie bis der Morgenstern zurückkehrt und seinen Zusagen gelten. Dieser Morgenstern, das ist Jesus. Gottes Zusagen gelten und Jesus ist damit drin. Und nach menschlichen Maßstäben müssen wir täglich viele, viele neue und wichtige, teilweise auch lebenswichtige Entscheidungen treffen. Ich fand die Entscheidung fürs Studium schon eine wichtige, weil die entscheidet einfach darüber, was man dann sein ganzes Leben macht. Und dann ist es nicht nur wichtig, sich zu entscheiden, was man studiert, sondern auch wo, weil jede Uni macht es anders. Und so ist es auch bei Ausbildungen oder bei Berufen. Und wenn wir uns aber nach Jesu Maßstäben richten, ist nur eine einzige Entscheidung lebenswichtig. ob wir uns dazu entschließen, mit Jesus zu gehen oder nicht. Das ist die einzige Entscheidung, die in Gottes Augen wichtig ist. Und jede andere Entscheidung, die wir treffen, soll daraus erwachsen. Und nicht aus dem, was die Medien sagen. Und nicht aus dem, was irgendeine Statistik über die Einstellungschancen nach dem Studium sagt. Und auch nicht unbedingt daraus, was unsere Eltern oder Freunde sagen. Auch wenn die oft richtig gute Tipps haben. Und es ist immer gut, seine Eltern zu fragen, weil die haben einfach viel mehr Lebenserfahrung. Aber auch wenn man diese Tipps erhält, prüft sie mit Gott. Und jede Entscheidung, die wir treffen, soll aus der Nachfolge Jesu getroffen werden. Weil er Interesse daran hat und weil er am besten weiß, ob Lösung A oder Lösung B richtig ist. Und wenn weder A noch B passt, dann weiß er, wie Lösung C funktioniert. Weil wenn wir die wichtigste Entscheidung treffen, und zwar ihm nachzufolgen, mit allen Konsequenzen, dann wird er in jeder anderen Entscheidung dabei sein. Und dann können wir auch mal was falsch machen und man darf sich auch mal falsch entscheiden. Jeder trifft mal falsche Entscheidungen. Aber Jesus weiß schon, wie er wieder eine andere Entscheidung so lenken kann, dass man trotzdem wieder auf den richtigen Weg kommt. Meine Frage an dich ist jetzt für den Rest des Gottesdienstes und auch für den Abend und für die kommende Woche. Wenn du mit Jesus damals geredet hättest und du ihn gefragt hättest, hey, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und er hätte dir gesagt, komm, lass alles hinter dir und folge mir nach. Wie würdest du dich entscheiden?